Ich freue mich natürlich wieder mal bei euch zu sehen, nach so langer Zeit. Ich habe das Gefühl, es ist schon eine Weile her. Umso mehr freut es mich, bei euch zu sehen. Es tut mir leid, ich kann nicht so gut Hochdeutsch, ich probiere es auf Dialekt. Wenn ihr das nicht versteht, dann probiere ich auf Hochdeutsch. Okay, ich gehe mal so weiter. He? Ich habe einen Psalm mitgebracht, das passt zum 15. September heute, Psalm Nummer 15. Ein Psalm, wo man das Gefühl hat, wenn man so einen lässt, das passt doch irgendwie nicht. Heilig und unheilig. Ich möchte euch vorlesen. Psalm 15. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt? Und die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge. Wer seinem Nächsten nicht Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht. Aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer sein Geld nicht zu Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte Dank haben, wir können dem Dankbuß- und Betttag zusammen sehen. Und über das nachdenken, wie du bist, wie du es begegnest. Ich danke dir, dass wir dieses Wort haben, wo du uns den Zugang öffnet zu dir. Dass wir von dir hören können. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur lehrst, sondern auch sendest in unsere Aufgaben, die wir stehen tagtäglich. Und du uns brauchst als Werkzeug für deine Ehre. Und ich danke dir, dass du uns begleitest an dem Morgen weiter, dass du unsere Ohren öffnest für dich. Und dass du unsere Herzen öffnest, für deine Wahrheit dir nachzufolgen. Ganz praktisch im Alltag, beim Arbeiten, in der Familie, wo immer wir sind. Ich danke dir, dass du uns auch Türen öffnest für Buß und Umkehr, wo wir immer wieder nötig haben. Schenke uns Gnade dazu. Amen. Als ich den Psalm gelesen habe, habe ich gedacht, wer in Unschuld wandelt, jetzt könnte man da noch weitergehen mit der Technik heute, das ist also, steht da, wer darf eigentlich bei Gott wohnen, in Gottes Zelt, bei seiner Gegenwart sehen, steht da, wer in Unschuld wandelt. Wer die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdung mit sich trägt. Wer seinem Nächsten nichts Böses tut. Wer seinen Nachbar nicht schmäht, nicht plötzlich über ihn, nicht ihn verurteilt und so weiter. Wer ein Eid oder ein Versprechen haltet, auch wenn es ihm schadet. Wer keine Wucherzinsen nimmt, wer keine Bestechung annimmt. Als ich das gelesen habe, da, der darf bei Gott leben, habe ich gedacht, also dann habe ich keine Chance. Dann habe ich keine Chance. Und ich bin überzeugt, niemand hat eine Chance. Oder geht es neben vorher, der sagt, also das, Gallus, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem mit all diesen Punkten. Ich habe noch nie jemanden bestochen. Das kann ich ja noch sehen. Ich habe noch nie etwas Falsches gesagt. Ich habe noch nie etwas Böses bei meinem Nachbarn gedacht oder gesagt. Gallus, ich habe alles super gemacht. Ich muss sagen, du bist eine grosse Ausnahme. Ich meine, wenn ich zu mir schaue in mein Leben, ich habe keine Chance, zu mir Gottes Gegenwart zu kommen. Und das heisst, wer darf jetzt in die Gegenwart von Gott gehen? Im Grunde genommen, so wie wir Menschen sind, niemand. Niemand. Ich lese euch den Text noch vor, nach einer Übersetzung, die mir sehr gut gefällt, von Martin Buber und Fritz Rosenzweig, die eine Übersetzung gemacht haben vom Hebräischen ins Deutsche, so wie das Hebräische auch ein bisschen tönt. Und das dünkt mir ganz spannend, das zu hören, wie die das übersetzt haben. ein Harfenlied Davids. Du, wer darf gasten in deinem Zelt? Wer wohnen auf deinem Heiligtumsberg? Der in Schlichtheit geht, der Wahrhaftigkeit wirkt, der treulich redet in seinem Herzen, mit seinem Zungenkram nicht umherrennt, seinem Genossen Übles nicht tut, Hohn auf den im Nahen nicht lädt. Der Verworfene ist in seinen Augen verächtlich, aber die ihn Fürchtenden ehrt er. Verschwur zum Übel er sich, ändert er es nicht. Sein Geld gibt er nicht auf Zins, Bestechung nimmt er wieder Unsträfliche nicht. Der dies tut, wird in Weltzeit nicht wanken. Mir hat das sehr gefallen. Und zwar, da steht, wer darf Gott sich nähern, mit seinem Zungenkram nicht umherrennt. Und so kommt es manchmal so vor, wir haben so viel Informationen über den anderen manchmal, den wir nicht jetzt haben, und wenn wir gehen mit dem Zungenkram umherrennen und andere sagen, du, hast du das Neueste gehört? Ich bin überzeugt, wenn ich mein Leben anschaue, die Herausforderungen, die mehr als Familie stehen, als Gemeinde stehen, ich persönlich stand, auch wenn wir manchmal uns gebärdet, Gott gegenüber, sind wir oft unheilig. Und Gott ist heilig. Also wer darf jetzt in dem Zelt von Gott in seiner Gegenwart sein? Und meine Antwort wäre heute Morgen zuerst einmal, eigentlich niemand. Eigentlich dürftet mir das gerne nicht und dürftet mir das gerne nicht. Weil wir haben es nicht verdient. Die Lösung, die Gott hat, ist aber eine ganz geniale. Im Neuen Testament wird das ja weiter entfaltet, der Gedanke. Da geht es ja um den Tempel im Alten Testament, um den Berg, um den Vorhof, wo es geht, von den Heiden, der Hof für die Frauen und für die Männer und das Allerheiligste. Da hat ja noch der Hohepriester einmal im Jahr das Allerheiligste in der Kraft seines Amtes. Ein normaler Mensch hätte gerne da rein dürfen. Und auch der, noch der Hohepriester, noch nach ganz vielen Reinigungszeremonien, noch der Durchschnittsmensch noch darf einen gewissen Abstand wie Gott begegnen im Vorhof. Im Neuen Testament ist etwas passiert, was ganz genial ist. Gott sagt uns im Grunde genommen nicht, ja, jetzt darfst du zum Tempel, darfst du ein bisschen näher kommen. Das wäre ja auch schon schön, wenn Gott noch ein bisschen näher kommen könnte. Und nicht noch 20 Meter Abstand, jetzt darfst du 10 Meter Abstand haben. Das wäre ja auch schon schön, wenn das im Neuen Testament passiert wäre durch Jesus. Jesus hat aber ganz eine andere Botschaft und die finde ich eben absolut genial. Er sagt, es geht im Neuen Testament nicht darum, dass du näher zum Tempel kommst. Sondern das Faszinierende und Umwälzende, was passiert ist im Neuen Testament, ist, dass Gott in uns lebt. Durch den Heiligen Geist ist Jesus in unser Leben hineingekommen, wenn wir Ja sagen zu Jesus. Und dann müssen wir eigentlich nicht irgendwo hingehen, wo wir denken, Gott ist ganz nicht, sondern er ist schon da. Er lebt in uns. Und das hat mich gerade gedacht, das ist sehr interessant, was da gesagt worden ist über die Mission. Über Indonesien, habe ich richtig verstanden. Über Italien. Ich habe das Vorrecht, dass ich heute Abend fliegen kann auf Vietnam. Auch eine Missionsarbeit, wo ich bei der christlichen Ostmission arbeite und einen Einblick bekomme in die Projekte in Vietnam. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, so wie er wahrscheinlich auch. Ich kann mich sehr gut nachfühlen. Und mein Trost oder mein Punkt, wo ich mich festhalte, ist, dass nicht Gott irgendwie schon vorausgeht, sondern dass er in mir lebt und er schon da ist bei mir. Der gute Hirte nimmt mich an der Hand und geht mit mir mit an den neuen Ort, in eurem Fall Indonesien oder Italien. Bei mir kommt er mit auf Vietnam. Er ist bei mir. Nicht nur ich gehe in seine Nähe, sondern er lebt in mir und ist mir ganz nah. Das ist die grosse radikale Veränderung vom Neuen Testament. Wir sind nicht einfach noch näher bei Gott, sondern Gott lebt in uns. Obwohl wir eigentlich nicht zu Gott passen, weil wir unheilig sind und Gott heilig, hat Gott einen wunderbaren, gewaltigen Schritt gemacht. Ich wundere mich immer noch, dass ich das überhaupt Gott von Gott her. Aber es geht, dass Gott in uns lebt. Und er mit uns kommt, Schritt für Schritt. Egal, wo du hingehst, ob das Indonesien ist, oder Vietnam, oder Südamerika, oder Quad, oder Thun, oder egal wo hin, Gott ist schon mit dir unterwegs, hin, wenn du das möchtest. Das ist das radikal Neue, wo Gott uns sagt. Der Tempel des Meer. Der Tempel bist du und da bin ich. Da drin kann Gott wohnen. Und Gott hat die Trennung aufgehoben, dass es einen Tempel gibt und das normale Leben, sondern unser ganzes Leben, der Alltag, soll ein Gottesdienst sein. Und das ist ja etwas Spannendes, wenn man sagt, also heute Morgen ist Gottesdienst, sage ich mir manchmal, und morgen schaffe ich wieder. Aber eigentlich ist heute Gottesdienst und morgen ist auch Gottesdienst. Einfach an einem anderen Ort, an deinem Arbeitsplatz. Und das sind ja oft Herausforderungen. Die Leute sind ja da hinten, ich hoffe, sie sind sehr nett zueinander. Da sind die Leute, wir haben einen gemeinsamen Herr, man kann miteinander beten, man kann sich versöhnen. Aber am Arbeitsplatz, morgen, das ist immer ganz anders. Das ist die Herausforderung. Aber das ist auch Gottesdienst, morgen Morgen. Der, wo du bist. Gott lädt uns ein, mit ihm ganzheitlich zu leben, morgen Morgen. Wenn es in die Schule geht. Und ich weiß, wie das ist mit der Schule. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich mein Leben lang nie gerne in die Schule gegangen. Ich habe immer gefunden, Schule ist irgendwie, wieso muss man immer? Ich immer denke, wieso muss man immer als Jugendlicher? Der Lehrer sagt immer, jetzt musst du so. Und jetzt musst du das lernen. Und jetzt musst du das lernen. Und jetzt stelle ich fest, bei unseren drei Junioren, die sind ein bisschen wie von mir, haben sich von mir ein bisschen geerbt. Und dann habe ich einmal einen gesagt, unser ältester Sohn, der Lukas, nach der 5. Klasse ist er gekommen, vor der Sommerferien, und hat gesagt, du Papa, jetzt muss ich dir etwas wegen der Schule noch sagen. Ich habe gesagt, ja, sag mir das wegen der Schule. Er hat gesagt, weißt du, Papa, eigentlich weiß ich jetzt eigentlich schon alles, was ich muss wissen für mein Leben. Er hat gesagt, so mein Lachen verheben und gesagt, ja, also, es geht doch vielleicht das eine oder andere, was du noch könntest lernen. Und ich glaube, uns geht es auch so, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben es schon recht im Griff. Aber es gibt immer Sachen, die wir noch lernen und können lernen. In unserem Alltag. Und für mich ist die Prüfung von meinem Glaubensleben, von meinem Leben als Christ, nicht unbedingt der Sonntag, sondern mehr Sonntag ist mehr, wo ich Menschen treffen kann, wo ich auftanken kann. Am Montag wird der Glaube geprüft. Frage, wie es dann weitergeht, wie wir uns verhalten, wie wir uns gebärden, der, wo wir arbeiten. Spürt man etwas von dem, dass wir Hoffnung haben? Ich bin sehr gespannt auf Vietnam aus einem ganz einfachen Grund. In diesen Projekten, die wir hier haben, das sind Entwicklungsprojekte von Dörfern, wo man denen eine Kuh gibt, zum Beispiel den Bauern, und die mit dem können wirtschaften, wo man denen hilft, Biogas zu produzieren. Es gibt Seminare und Schulungen für Leute, die ein Unternehmen gründen wollen. Und es gibt eigentlich nur im Untergrund christliche Projekte. Offiziell kann man in diesem Land nicht als Christ tätig sein. Und ich bin noch sehr gespannt, wie ist das in einem Land, wenn man mal nicht darf, quasi von Jesus so öffentlich erzählen. Spüren die Menschen etwas von der Hoffnung, die Christen haben? Spüren die in einem Seminar sind, etwas von dem, was man weitergeht? Dass sie sagen, das ist irgendwie anders, das, was die Gruppe da von diesen Leuten macht. Die haben eine andere Hoffnung, die strahlen eben so. Da bin ich echt gespannt auf das Land Vietnam. Wie ist das in dem Land? Und ich kann euch vorstellen und euch sagen, so ein Bauer, der eine Kuh bekommt, für den ist das eine grosse Ermutigung. Weil er sagt, mit dieser Kuh kann ich nachher wirtschaften, kann ich nachher etwas aufbauen, kann ich die Familie ernähren. Für uns ist das auch sehr interessant und für mich auch so eine ganzheitliche Hilfe, den Menschen zu geben. Und aus dem heraus, dass Gott uns befähigt und uns Ideen gibt und Möglichkeiten zum ihm dienen. Ich will noch etwas sagen zu dem, dass Gott in uns lebt. Ich glaube, dass das die Hoffnung von der Herrlichkeit ist, dass Gott in uns lebt, so wie die Bibel das sagt. Und was ich auch noch sagen wollte für unsere Missionare hier, wo mich immer sehr ermutigt hat, wo die Bibel redet. Und zwar steht das im Neuen Testament. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir denken manchmal, wir müssen alles planen, unser Leben. Wir müssen alles im Griff haben. Wir Schweizer, das hat man ja gerade heute auch Morgen gehört, da von der Italienerlager, von der Italienlager. Wir Schweizer sind immer wahnsinnig gerne planen. Und wir können ein bisschen aus dem Konzept, wenn es ein bisschen anders geht. Aber es steht in der Bibel ganz eindeutig und klar, dass Gott das Werk vorbereitet. Er tut es vorbereitet. Wir sollen in denen wandeln. Wir Schweizer haben manchmal ein bisschen Mühe, wenn sie so mit der Unsicherheit verlässt. Und aus dem Boot rausgehen und dann plötzlich noch mehr genau wissen, was ist jetzt das Nächste? Und manchmal fragen mich die Leute auch, was ist jetzt das Nächste? Dann sage ich, ja, das weiß ich ja noch nicht. Aber Gott wird führen, Gott wird den Weg zeigen. Der nächste Schritt tut er zeigen. Ich muss das nicht planen. Er ist der, der führt. Wir sind Gottes Schöpfung geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken und die hat Gott vorher vorbereitet. Die Frage ist, ergreifen wir die Gelegenheiten, wenn sich so gute Werke unserem Weg kreuzen und sagen wir, jawohl, jetzt mache ich das. Und so wird auch Gott einführen, sei es in Italien oder in Indonesien oder in Vietnam, dass wir die guten Werke wie packen, die Gott vorher vorbereitet hat. Ihr könnt ganz beruhigt sein, er wäre die guten Werke gewesen. Gott wird sie vorbereiten, er hat es versprochen. Und wie ich schon gesagt habe, die grosse Hoffnung, die Gott uns gibt, die mich immer wieder verblüfft und erstaunt ist, wie Paulus schreibt über Jesus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Was für eine gewaltige Kraft und Dynamik, die Gott entfaltet in uns. Was für ein Vorrecht, dass Gott in uns lebt. Ein Geschenk. Und ist auch sehr erstaunlich. Eigentlich auch unlogisch, dass Gott das machen kann. Dass er, der heilige Gott sich verbindet mit einem unheiligen Mensch. Ich staune über das. Und ich kann auch dankbar sein, Gott. Aber ich habe es nicht verdient. Und warum hast du das gemacht, gerade bei mir, in meinem Leben? Ist erstaunlich. Und ich bin dankbar für das, was Gott tut. Aber auch trotzdem ist wichtig, dass wir uns auch prüfen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wie ist es denn eigentlich mit meinem Nächsten? Da kann man wahrscheinlich sagen, oh, schau da. Mit dem Nächsten oder mit dem Nachbar. Wie geht es dem eigentlich? Wie geht es dir mit dem Nachbar? Oder wie geht es dir mit dem Reden? Wenn man merkt, man ist schuldig geworden und man braucht Erneuerung, egal welchen Punkt da, dann denke ich, sind wir heute genau am richtigen Punkt, am Dankbuß und Betttag. Wir können danken für das, was Gott schenkt. Wir können Buß tun über dem, wo man merkt, Gott klopft an unsere Herzenstüren an. Nicht ich und nicht dein Ehepartner, Gott selber und sagt, ich glaube, das musst du in Ordnung bringen. Da hast du etwas gesagt, das hat nicht gestimmt. Das stimmt nicht. Wir haben es vorher gehört. Zungenkram. Da will Gott korrigieren. So eine Auflistung, die die Bibel da geht im Psalm 50, ist wie ein Thermometer, wo Gott uns manchmal den Puls fühlt von unserem Leben. Und sagt, also Gallus, an dem Punkt braucht es Veränderung. Das ist nicht gut. Oder in eurem Leben, dass Gott wie der Finger auf den wunden Punkt legt und sagt, also da braucht es Veränderung. In dem Zimmer von dem Haus möchte ich auch regieren, sagt mir mal Gott. Wir gehen und sagen, das ganze Haus gehört dir, aber der Keller noch nicht. Da habe ich noch mega Puff. Oder manchmal in im Büro, also das heisst Arbeit. Arbeit und Gott, das hat irgendwie, ist Mühe. Schwierig, um das zu kombinieren. Der Lernprozess, den wir haben in unserem Leben, ist, dass wir überall Gott machen lassen. Und ich kann euch sagen, ich bin immer erstaunt, wenn Leute, die Gott gehorchen, auch mit dieser Firma, wenn die für Segen erleben von Gott, finde ich total erstaunlich. Ein Beispiel ist von einem rumänischen Unternehmer, der heißt Karol Sötsch, der hat einen ganz guten Job gehabt und hat von Gott gewusst, er muss in Rumänien, von Oradea, wo er gewohnt hat, von seinem super Job und super Familie, muss er in die Pampas. Und Pampas, das heisst Gindari, das ist ein kleiner Ort, nützt es euch. Und er hat von Gott gewusst, er muss eine Gemeinde aufbauen und er muss als Unternehmer tätig sein und er tut Metallsachen herstellen. Und alle haben ihm so gesagt, du, bist du ganz sicher, dass du das machen musst? Ist das wirklich dein Weg? Er hat gewusst, ich gehe da hin. Und er tut Metallsachen produzieren, hat auch eine Schreinerei und gleichzeitig ist er auch dabei gewesen, eine Gemeinde aufzubauen, dem Ort, wo nichts ist. Und er hat gesagt, weißt, was mich fasziniert ist, ich kann ein Unternehmen aufbauen und eine Gemeinde aufbauen. Die Leute, die keine Arbeitsstelle haben, die können nachher bei mir arbeiten. Das ist eine so grosse Hoffnung für die Leute in den Pampas, in diesen Ländern, das stellst du dir nicht vor. Und ich habe ihn vor kurzem getroffen, am Jubiläum von der Ostmission, er hat er erzählt. Und jetzt ist es so, dass er ein Unternehmen hat und er tut Metallsachen produzieren für die Färöerinseln. Also die haben so eine Lachsfischerei in den Färöerinseln und überhaupt Fischereiartikel und der tut für die Fischerboote Metallsachen produzieren. In Rumänien, in den Pampas, für die Färöerinseln und andere Inseln im Norden von Großbritannien. Und hat sehr viel Segen von Gott erlebt und tut gleichzeitig auch in der Hilfe in einer Gemeinde aufbauen. Und das Interessante, was jetzt mit dem Leben passiert ist, mit dem Mann, ist, er fragt sich, was hat Gott eigentlich noch weiter an Segen parat für mich? Und jetzt hat es eine ganz interessante Wendung genommen. Er tut gerne anderen Unternehmen helfen. Und jetzt hat er gemerkt, ich habe in der Firma ein bisschen weniger arbeiten und den Söhnen abgeben. Und ich könnte mehr in Zukunft in anderen Ländern helfen, dass sie mit ihren Betrieben und mit ihren Gemeinden können vorwärts machen können. Und jetzt ist er noch nicht lange das erste Mal in Vietnam gesehen und hat in Vietnam geholfen, Unternehmer, wie sie Sachen organisieren. Noch nicht so lange bin ich mit ihm in Moldawien gesehen und hat geholfen, einem Kaffee, irgendwo Christ ist, und hat einen Kaffee und eine Bäckerei, eine Konditorei geholfen, Sachen verbessern in dieser Firma. Er tut als Rumän auch Rumänisch reden wie Moldawier und die verstehen sich perfekt. Also ist ein unwahrscheinlicher Segen, der fließt, wenn Menschen auch, wenn sie eine Firma haben, das Gott zur Verfügung stellt, mit allem drum dran, mit allem. Und Gott kann das in unwahrscheinlichen Segen verwandeln, wo ich staune und sage, das ist genial. Und nicht etwa so, dass wir manchmal denken, ja gut, man kann gerade knapp überleben. Der Mann in Rumänien, der kann sehr gut leben. Also er ist nicht untergegangen, obwohl er total außerhalb wohnt von den grossen Städten von Rumänien. Gott hat ihn gesegnet, auf eine ganz erstaunliche Art und Weise. Solche Menschen braucht Gott. Manchmal in anderen Ländern, und ich finde es enorm faszinierend, wenn ich miterlebe, dass ein Rumän auf Vietnam geht, um Leuten zu helfen in diesem Land. Er sagt, ich lasse mich von Gott brauchen, ich bin parat zum Gehen. Und ich kann euch sagen, für einen Rumän ist es absolut undenkbar, auf Vietnam zu helfen. Wenn ein Rumän oder ein Moldawier ein Haus hat, geheiratet ist mit Familie und einen Job hat, dann hat das alles erreicht für sein Leben. Mehr braucht es eigentlich nicht. Dann kann man sagen, so, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, jetzt ist gut, jetzt habe ich meine Firma. Mehr brauche ich nicht. Die Gemeinde ist auch da, alles ist gut. Was Gott dann manchmal macht, ist, dass er so Menschen ein bisschen schüttelt und sagt, du, es geht noch mehr als das. Und wenn du Segen erlebt hast, ist ja auch die Frage, wie gehst du den Segen weiter an andere Menschen? Wenn das erlebt, das finde ich enorm faszinierend. Wenn das weitergeht. Was mich auch fasziniert, ist, wie schon Jesus über die Einheit der Christen geredet hat. Im Johannesevangelium, im hohepriesterlichen Gebet, steht unter anderem, dass auch Jesus für uns betet als Gemeinde und als Christen. Johannes 17, Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Habt ihr gehört? Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und ich habe ihnen deinen, in Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gewaltige Wort, wo Jesus da spricht. Wort von Gott. Das Geheimnis von dem, dass wir mit Jesus leben können, dass er eben in uns lebt und uns braucht in unserem Alltag. Am Anfang haben wir gestartet mit der Frage, wer darf eigentlich bei Gott wohnen? Und das Interessante bei dem ist, dass Gott unser Leben prüft im Alltag. Und alles alltägliche Sachen, in Unschuld wandeln, Wahrheit reden, keine Verleumdung tragen, seinem Nächsten nichts Böses tun, den Nachbar nicht schmähen, ein Eid halten, auch wenn es mir schadet. Ich habe es abgemacht. Auch wenn das mir jetzt schadet, ich halte mir den Vertrag oder Eid oder was auch immer. Keine Wochenzinsen nehmen, keine Bestechung annehmen. Gott sagt, wer darf bei mir wohnen? Du siehst das im Leben von einem Christ, ob er bereit ist, Herausforderungen vom Alltag anzunehmen. Das ist einfach ein religiöses Gefühl. Wir brauchen keine Religion. In dem Sinne, dass wir uns bemühen, sondern dass Gott in uns wirkt und wir im Alltag dürfen durch ihn wirken. Das möchten wir. Das innere Feuer, und ich hoffe wirklich, dass du das hast. Ich hoffe wirklich, dass du das hast, das innere Feuer. Wenn nicht, dann bitte Gott inständig, dass er dir das Feuer gibt für die Mission, für das du kannst tätig sehen im Alltag, morgen. Ich sehe manchmal Leute, die laufen mit der Bibel. Ich bin ja schon so gelaufen, gebe es zu. So am Sonntag im Gottesdienst. So, oder noch am besten so. Aber ich sehe extrem wenige Montagmorgen, die so laufen. So. Aber wieso eigentlich nicht? Das ist genau das, was Gott möchte. Am Sonntag und am Montag und am Freitag, jeden Tag, dass wir die Botschaft weitergeben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir wieder wie sprechfähig werden für unsere Nachbarn. Die verstehen uns manchmal gar nicht. Wenn wir von Jesus reden, von der Hoffnung. Sie merken schon, wir sind begeistert von Jesus, aber wie das denn praktisch sich auswirkt und wie das genau geht, ist manchmal schwierig für dich zu verstehen. Wir müssen die Sprache neu entwickeln für die Menschen um uns herum. Und uns überlegen, versteht das ein Durchschnittsschweizer, wenn ich jetzt hier rede über Jesus? Oder sagt er einfach komisch? Wir haben bei unserem Jubiläum von der Ostmission ein 40-Jahr Jubiläum gehabt, haben wir so einen Biker-Gottesdienst gemacht. Weißt du, was Biker sind? Das habe ich jetzt gelernt. Biker sind aber Töffer. Und dann sind in dem Gottesdienst mit dem Josh Arwächter, am Sonntagmorgen, sind dann die Biker eben gekommen. Und dann nachher, das sind dann so Töffer, oder? Und die heißen Jesus Wings. Und dann sind die gekommen, etwa so. Wie eine Uniform. Also, wir haben richtig Angst bekommen vor denen. So, mehr ist mit und Respekt, und, so, und dann hat so jeder so eine mega Persönlichkeit, oder? Und so ein Kohn, Töffahrer und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit denen geredet und habe gemerkt, die haben eine ganz eigene Sprache, die Töffahrer. Keine Ahnung habe ich von dem. Aber ich habe einfach mal zugelassen, wie die miteinander reden, über unterwegs sind, über Fahren. Und wenn man diese Menschen erreichen will, dann muss man halt mit dem Töff-Vokabular reden. Mit dem Benzin und mit dem Retter. Da kannst du nicht von kommen von irgendwas, was ganz im anderen Gebiet ist. Dann verstehen die dich. Und das hat mich sehr motiviert zu sagen, jawohl, die reden ganz anders. Die reden immer mit dem Töff und mit dem Superkeit und was auch immer die beschäftigt. Und wenn man von Jesus Nachfolger redet, muss man denen wahrscheinlich sagen, es ist wie wenn du Töff fährst. Du musst schauen, was der vorne macht. Du kannst nicht einfach selber schauen und einfach irgendwo durchfahren. Du musst dich orientieren an dem vor dem. Das ist Nachfolger. Du musst dich an Jesus orientieren. Wie wenn du einen Töff-Fahrer vor dir nachfährst. Du musst schauen. Du kannst nicht eine halbe Stunde nicht schauen und nachher, wo ist er? Ist er verschwunden? Nehme ich mal an, oder? Zeugen im Alltag sehen, heisst auch sich mit diesen Fragen auseinandersetzen von diesen Menschen, die um uns leben oder auch in anderen Ländern. Was ich gemerkt habe, das ist ein kleines ernstes Thema, aber ich möchte es trotzdem sagen. Es hat ja eine Zeit gegeben von der Sklaverei, wo Sklaverei ein grosses Thema war. Oder Wilberforce hat das bekämpft, über lange Jahre, über 30 Jahre lang, hat im englischen Parlament gegen gekämpft. Und ich habe mir gedacht, ja, heute ist das viel besser. So ein Problem haben wir heute noch mehr. Habe ich gedacht. Und mir ist ein neues Feld aufgegangen, von dem, wo ich keine Ahnung hatte. Was läuft in unserer Zeit mit Menschenhandel und Sklaverei? Im Bereich von Prostitution. Menschenhandel, Kinderhandel, das ist enorm schlimm. Und mehr Menschen in Europa, wir haben das Gefühl, ja, ja, in Moldawien und in Indien und Indonesien und wo auch immer und Südamerika, die haben schon Probleme. Aber genau in unseren Ländern wie die Schweiz können die jungen Frauen und werden regelrecht verkauft. Und werden in der Schweiz angestellt und werden ihre Dienste in der Schweiz anbieten. Und warum machen? Kein einziger macht das freiwillig. Nur, das ist nur Ausbeutung, weil sie kein Geld können verdienen in ihren Ländern wie Rumänien oder Moldawien und mausarm sind. Das ist für mich ein Kampf, wo wir Christen erst angefangen haben, den Kampf aufzunehmen gegen das. Und das ist ein geistlicher Kampf. Es ist nicht einfach nur ein Missstand. Es ist ein geistlicher Kampf. Menschen, Ebenbilder von Gott, werden verkauft in der heutigen Zeit, in der Schweiz, in allen europäischen Ländern. Das ist schlimm. Und ich meine, dass wir als Christen müssen unsere Stimme heben und etwas konkret tun. Was braucht eigentlich so eine Frau, dass sie nicht in die Schweiz kommt für Prostitution? Meine Antwort ist ganz einfach, eine Arbeitsstelle, wo sie Geld verdienen kann und einen Lebensunterhalt verdienen. Dann kommt sie gar nicht. Also ist eine der wichtigsten Prioritäten, dass es in diesen Ländern besser geht wirtschaftlich. Gerade in Rumänien, Moldawien, Albanien, all die Länder kann man aufzählen. Dann könnt ihr nicht. Und das wäre das Ziel. Also den Menschen helfen, das Übel an der Wurzel zu packen. All unsere Ressourcen, die wir haben, und ich, wenn ich euch anschaue, ich kenne ja so nicht alle, würde ich sagen, jeder von euch Ressourcen, die man einsetzen kann für die Mission, für das Reich Gottes. Und manchmal denke ich mir, also, neben kann sehr gut Webseiten machen. Vielleicht gibt es neben dem gerne Webseiten, oder gut Webseiten kann machen. Tut neben Webseiten designen, so programmieren und so. Vielleicht am oberen Stock. Es gibt Leute, die können das wunderbar machen. Aber sie denken nicht, dass das neben sehr für das Reich Gottes. Denkt, das ist Computer und Gott hat nichts mit Computer zu tun. Man ist eigentlich eher dagegen, oder? Das ist eine Ressource, die man brauchen im Reich Gottes weltweit. Wenn Menschen eine Begabung einsetzen. Also Musik haben wir ja schon gesehen. Eine Ressource, die wir hier haben, die man einsetzen kann für das Reich Gottes. Die man einsetzen kann zu seiner Ehre. Nutzt doch die Möglichkeiten, die ihr habt. Vielleicht habt ihr plötzlich eine Begabung für die Mission, die ihr noch gar nicht gewusst habt. Wir haben eine Weile lang ein bisschen gelacht über die Frauen, die stricken. Das ist so altmodisch. Lismen. Man tut noch Lismen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in Rumänien bin oder Moldawien und neben so eine warme, schöne Kappe bekomme aus der Schweiz, mit einem Weihnachtspäckchen, oder warme, gestrickte Söcke, oder ein kleines Kleid für ein Baby, das warm ist, es geht nichts Besseres. Darum, liebe Lismerinnen, gibt es noch Lismerinnen? Also ich tue nicht, aber gibt es Lismerinnen? Das ist eine super Sache. Und ich sage, ihr möchtet mal sehen, wie die Leute sich freuen in den Ländern, im Osten, wenn sie etwas öppen können, wie eine warme Kappe aus der Schweiz mit Liebe gestrickt. Ich meine, dass wir auch neu nachdenken über Mission. Also, was ich jetzt gelernt habe in der Ostmission, nicht nur der klassische Missionar, der rausgeht und predigt tut, ist ein Missionar, sondern auch einer, der ein Unternehmen aufbaut, kann das genauso wie als Missionar machen. Es braucht alle möglichen Arten von Menschen, die mithelfen. Manche haben das unter dem Stichwort Business as a Mission aufgelistet. Was wir machen in Vietnam ist Business as a Mission. Menschen helfen, Unternehmen aufbauen, dass sie von dem leben können. Und das ist ein Missionsauftrag der Händler. Aber nicht einmal viel kann sagen, manchmal von Jesus. Aber es ist gesinnig, wo der Händler steckt und dass man Menschen hilft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In Moldawien ist das Gleiche. In Moldawien gibt es sehr viele Leute aus Zentralasien, wo man eine theologische Universität studiert. Und wenn die zurückgehen, könnt ihr nicht als Pfarrer und als Pastor arbeiten. Es ist unmöglich in diesen muslimischen Ländern. Und jetzt hat die Universität sich überlegt, aha, wir könnten das folgendermaßen machen. Wir bilden Leute ausbilden in Business Administration. Sie haben eine theologische Ausbildung, aber auch eine unternehmerische, eine BWL-Ausbildung. Und dann gehen sie zurück auf Usbekistan, Tadschikistan und all die Länder in Zentralasien und können da ein Unternehmen aufbauen und gleichzeitig noch eine Gemeinde aufbauen. Es gibt für mich ein Faszinierende an dem, ist, dass er ein Missionar ist. Und man würde sagen, ja, das ist eigentlich nur ein Geschäftsmann. Nein, es ist ein Missionar. Er kann gerne als Christ in dem Land tätig sein, öffentlich, er wird gerade verhaftet. Aber als Unternehmer mit einem Abschluss aus Moldawien, wo es auch Russisch redet, perfekt. So kommen wir manchmal auf ganz neue Gedanken, wenn wir global über das Reich Gottes nachdenken, über Mission. Dass man manchmal Neues wagt und sagt, aha, vielleicht ist das ein neuer Weg, wo man könnte gehen. Ich erzähle noch schnell kurz von uns erzählen, von Bern West. Wir haben eine ganz tolle Sache erlebt. In der Stadt Bern, vielleicht in der Mitte bekommen,